Rüdiger, kennst du dieses Lied? Permanenter Chatpack, immer nicht in Glanzform.
Nein, das Lied kenne ich nicht.
Das ist von Clouseau und es geht eigentlich so los, permanenter Chatlag.
Ah.
Aber ich habe tatsächlich gestern Abend was gelesen, weshalb ich das umtexten musste. Ein American Airlines Pilot, der mit dem Flugzeug gerade auf LAX zugeflogen kam, hat beim Tower angerufen und hat gesagt, Entschuldigung Leute, ich bin gerade an jemand, also ich mit meinem Chat, mit meinem Flugzeug, mit meinem Personenflugzeug, ich bin gerade an jemand mit einem Jetpack vorbeigeflogen.
Wow.
Müssen wir da was unternehmen? Und die so, ist doch Quatsch. Ja. Aber es gab wohl mehrere Sightings, es scheint sich als richtig herausgestellt zu haben. Also man kann offensichtlich mit Jetpacks jetzt auch auf Flugzeughöhe so ein bisschen rumcruisen.
Und vor allen Dingen, sag mal, unangemeldet.
Ja, ob das okay ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es Elon Musk.
Wahrscheinlich.
Wobei Elon Musk, hast du mir gerade erzählt, während unserer kurzen Musikpause, der war gar nicht in LAX.
Nee, der war in ich glaube, der war in Tübingen bei CureVac, wegen Corona, Impfstoff, Medikament, was auch immer. Dann war er in Berlin und aber er hat noch Zwischenstopp in Wolfsburg gemacht, bei VW.
Ich wette, wenn Grimes ihn begleitet hat, dann hat sie den Wolfsburg-Termin ausgesetzt.
Meinst du?
Ja, ja, vermutlich. Okay. Oder die waren im wie heißt der Italiener? Der
Vapiano?
Ja.
Vapiano, gibt's Vapiano noch? Ich glaube, die sind...
Sagt man zumindest nicht mehr.
Man sagt es nicht mehr. Man kann hingehen, aber man sagt es nicht mehr.
Mal gucken, ob Grimes und Elon Musk... Elon Musk hat einen Neuralchip erfunden. Wie funktioniert der, Rüdiger? Du als unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Nummer eins.
Ich habe nur was drüber gelesen. Also, naja, es ist sozusagen, er schafft die Verbindung über viele, viele Knotenpunkte irgendwann ins menschliche Hirn. Bis jetzt nur bei einem Schwein. Also man hat einem Schwein so einen Chip implantiert und wenn man das Schwein jetzt zum Beispiel auf ein Laufband schickt, hat man Computerdaten, welche Gelenke bewegt werden und welche Muskeln und welche, naja, also auf jeden Fall, was Elon Musk will damit wirklich kurzfristig Querschnittslähmung heilen, Depressionen, Alzheimer, you name it.
Okay, ist also nicht so, dass er einfach will, dass du quasi die Pizza-Service anrufen kannst mit einem schnellen Gedanken.
Das vielleicht auch. Oder einen Tesla bestellen.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Wissenschaftspodcast vom linksten Pack Berlin-Mittes.
Ja.
Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Konnoisseur. Er ist... mit ironischer Brechung, Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier. Er ist Super-Dad und Super-Lad. Er ist laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Mhm. Man höre und staune. Er ist der Louis Dufiné der Postmoderne, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Good long.
Good long?
Good, ich wollte kurz überlegen, ob ich noch was mit Louis Dufiné anfüge, aber ich wollte eigentlich sagen, guten Morgen, lieber Bernie.
Ja, aber bei Good Long fühle ich mich immer angesprochen.
Good, ja.
Oh je. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laber-Weinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr gebt uns hin und wieder eine Spende. Wir nehmen hin und wieder eine Sendung für euch auf. Ihr könnt uns kontaktieren oder spenden, PayPal oder E-Mail unter bernie.meyer@gmail.com. Rüdiger braucht das Geld für Hautsalbe und Herr von Edenhemden.
Ja, das stimmt.
Ja.
Insofern.
Und wir haben neues Mikro gekauft, was du jetzt quasi in diesem Moment debütierst.
Ich habe es.
Du hast es, ja.
Sicher? Deins sieht so irre neu aus, aber vielleicht sehen die alle neu aus.
Ja, deins sieht so unneu aus, weil es diesen schäbigen Popschutz drauf hat.
Ah, okay. So mache ich das immer mit Fahrrädern. So. Neue Fahrräder hier in Berlin, ich mache einen fiesen Sattelschutz drauf und komische Aufkleber, damit man es nicht sofort erkennt.
Ja, das ist auch eine gute Strategie hier. Heute ist unser Thema Zeitreisen. Wir kommen so ein bisschen drauf wegen dem Christopher Nolan Film, Tenet, den wir beide gesehen haben letzte Woche. Wir haben keinen Gast.
Ja.
Die Wissenschaft ist unser Gast.
Der Gast für Zeitreisen kommt erst nächste Woche.
Ah, you did it.
Ach ja, naja.
Aber dafür haben wir reale Hörerpost, Rüdiger.
Ja.
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 Straight out of the past, into the present.
Ja.
Du fängst an, weil es gab quasi eine Response zum Thema Winter.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das falsch gesagt hatte im Podcast. Daniel aus München hat uns darauf hingewiesen, genau. Also die Rotation der Erde sorgt dafür, dass wir Tag und Nacht haben, aber das mit den Jahreszeiten, das kommt durch die Neigung der Erdachse. Ja.
Ich kann es nicht sagen, weil ich habe dir letzte Sendung gar nicht so richtig zuhören
können. Du hast
können,
nicht.
Weil ich so mit der Technik beschäftigt war.
Ach so, mach du Arme.
Ja. Deshalb auch nochmal eine Entschuldigung, dass Ninas Mikro ein bisschen gerauscht hat letzte Woche. Aber wir haben sofort.
Aber damit dank eurer Spenden aufgerüstet.
Ja, und das ist jetzt gar kein Witz. Wir haben tatsächlich die letzten Spenden benutzt, um uns ein neues Mikro zu kaufen.
Ja.
Was ihr jetzt schon hier in Aktion hört. Es gibt noch mehr Real-Hörer-Post. Und zwar, ist es derselbe Daniel? Weil hier schreibt wieder ein Daniel.
Daniel Wallers?
Ja.
Ja?
Hat der dir geschrieben?
Ja.
Hat der zwei Hörerbriefe. Daniel, du bist quasi damit Hörerpostschreiber der Woche.
Ja.
Lieber Brennerpass, da ich am Strand liebe, Daniel, so genau wollten wir es nicht wissen. Nein, ich denke mal, es ist ein Verschreiber und er wollte sagen, da ich am Strand liege.
Ah.
Aber hey, wenn du am Strand liebst, good for you, man. Und viel Zeit beim Brennerpass hören habe, hier meine Weihnachtsliste. Für Risiken und Nebenwirkungen ist jeder selbst verantwortlich. Und der Mann schickt tatsächlich eine Liste, ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen auf Spotify, von, glaube ich, gefühlt 30 verschiedenen Last Christmas-Versionen.
Oha.
Ja, genau. Das it gave me the creeps.
Mhm.
The heebie-jeebies. Ja, sonnige Grüße zum Thema Winter fügt er hinzu. Danke, Daniel, du hast den Brennerpass auf jeden Fall bereichert mit echter Hörerpost. Jetzt kommen wir zu Fake-Hörerpost.
Wer hat dir denn da geschrieben?
Gitta aus Günzburg.
Ach, die wieder.
Ja. Wollte wissen, Boys, was spielt ihr eigentlich zurzeit für Games? Und sie hat sowohl Boys als auch Games hinten mit Z geschrieben. Ja. Ja, Rüdiger.
You
go first.
Ja, ich natürlich immer noch Animal Crossing, wobei ich lange nicht mehr nachgeguckt habe auf meiner Insel. Ansonsten, ich spiele ganz blöd auf dem Handy Brawl Stars. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Das ist so ein. Du hast verschiedene. Brawl ist, also ist, du gehst.
Ja, eine Rauferei, eine
Prügelei. Genommen, ja, genau. Aber es wird auch geschossen. Also deshalb will ich das jetzt hier nicht zu sehr. es wird geschossen. Aber manchmal auch nur mit Bienenschwärmen kannst du schießen oder mit Schneebällen.
Hm.
Auf jeden Fall wird gebrawlt. Manchmal gibt es auch schon mit dem Baseballschläger zur Sache. Oh ja.
Weißt du.
Was spielst du, Bernie?
Nein, du hattest zu deinem Geburtstag noch nicht Animal Crossing, oder?
Nein.
Weil wenn du an deinem Geburtstag zu Animal Crossing auf deine Insel gehst, also auf Amrum in deinem Fall, dann feiern die mit dir.
Sowas hatte ich vermutet.
Das ist wirklich sehr liebenswert.
Und Weihnachten und sowas wird, glaube ich, auch nicht flachfallen dieses Jahr.
Ja, und du hast gemerkt, auf deiner Insel ist auch schon Herbst. Ist Herbstzelt.
Also, mit den Kirschen, das geht jetzt dem Ende zu, ne?
Ich habe ja eh keine Kirschen, ich habe Orangen und Kokosnüsse.
Ach.
Ja.
Ich dachte Äpfel und Birnen.
Nee.
Nee?
Nee.
Orangen und Kokosnüsse.
Birnen habe ich importiert von einer anderen Insel. Ah, die habe ich auch.
Entschuldigung, ja klar.
Aber ich muss sagen, es macht mich ein bisschen, also die Melancholie kommt durch das Spiel nochmal, die Herbstmelancholie. Das Spiel transportiert das ganz gut.
Oh, ich muss doch für einen Kurzfilm, ich muss doch ins Wasser steigen. Ich muss noch Stand-up paddeln dieses Mal und so tun, als wäre das Wasser warm und der Sommer noch da.
Okay, dann berichte mal schön, wie es war. Hast du mal Papers, Please gespielt?
Nein.
Das ist ein Spiel für so iOS-Geräte, oder das gibt es wahrscheinlich auf anderen Plattformen, wo man quasi Papers, Please, ja. Das man spielt einen Zollbeamten, einen Grenzbeamten in so einer fiktiven Diktatur.
Können Sie vielleicht mal einen Koffer aufmachen?
Ja, aber da wird auch scharf geschossen und du musst tatsächlich auch Leute schon mal von ihren Familien trennen und so.
Oh.
Ja, das ist ein preisgekröntes Spiel, gibt es schon seit ein paar Jahren. Ist sehr deprimierend.
Okay.
Sehr trist. Ansonsten spiele ich, Rüdiger, sie haben es getan. Ich habe mich jahrelang ein bisschen, weil mein Sohn immer gesagt hat, so, angeblich findest du Skateboard-Spiele so gut, warum spielst du keins? Sag ich, es gibt kein vernünftiges für die PS4. Also es gibt keins eigentlich. Und jetzt wurde Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 geremaked.
Alright.
Und ich mache nichts mehr anderes.
Cool.
Ich skate durch die Mall, ich skate durch die School, ich skate durch den Skatepark.
Total Flashback, dass ich damals auf meinem Atari ST auch ein Skaterspiel hatte. wie hieß denn das? Irgendwas sowieso Boy hieß das. Das war gut.
Ja.
Und du skatest auch?
20 Jahre ist es her, seit die Spiele rauskamen.
Okay.
Und es ist tatsächlich, ich musste das erwähnen, weil es ist eine Zeitreise.
Mhm. Ah.
Die haben noch dieselbe Musik, also auch die Songs, die damals im Soundtrack waren. Guerrilla Radio von Rage Against the Machine ist der Titelsong. Das ist tatsächlich so, es ist eine Zeitreise, das wieder zu spielen.
Ja.
Das ist toll, die Grafik ist ein bisschen geupdatet.
Ja, Zeitreisen.
Framerate läuft smooth, aber tatsächlich ist es
ist auch ein Aspekt von Zeitreisen, dieses, komme ich auch gleich noch zu, ist auch ein Thema. Es gibt auch Zeitnihilisten, indem man stellt einfach die Umstände wieder her, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit mal bestanden haben und reist dadurch in der Zeit zurück.
Genau, und das geht mit Gerüchen zum Beispiel, wenn du irgendwie, irgendwer hat das Parfum deiner Ex-Freundin.
Och.
Oder es geht mit Songs, die du damals gehört hast. Ja. Es geht aber auch, deshalb sage ich das jetzt auch mit Games.
Ja.
Was ich noch spiele, ist Ghost of Tsushima.
Ja.
Das ist so ein Samurai-Open-World-Spiel.
Mm.
Das macht sehr viel Spaß.
Mm.
It's pretty gory.
Ja.
Ziemlich blutige Angelegenheit, aber.
Ich denke es mir, ja.
Ja, das ist der. Du bist der Militarist, ich bin der. Was bin ich?
Der Schwertkämpfer? Nee.
Der Schwertkämpfer, ja.
Ja.
Ja,
naja.
Ist auch ein Militarist, ne? Auch eine Form von Militarismus.
Auf jeden Fall.
Steckt in uns allen irgendwie so ein bisschen.
Mhm. Wir kommen gleich noch zu The Boys.
Okay. Warum, Rüdiger, warum habe ich uns das linkste Podcaster-Pack von ganz Mitte genannt?
Ich nehme an, wegen eines Retweets der Polizei Sachsen.
Richtig. Ja, okay. Gut. Was haben die gemacht?
Die haben einen Tweet retweetet, es gibt seit 3 Tagen, glaube ich, oder seit 4 Tagen wahrscheinlich mittlerweile, in Leipzig-Konnewitz, ich kenne mich wirklich nicht, ich weiß nicht genau, was da gerade passiert, aber Ausschreitungen, und da hat also ein Account hat die Demonstranten dort als linkes Pack bezeichnet, und das hat die Polizei einfach mal retweetet.
Ja. Eine meiner Lieblingsreaktionen war drauf, irgendjemand hat geschrieben, ich weiß nicht wer, so ja, Polizei und Social Media Accounts immer schwierig, und der hat dann geschrieben, Mann, die sind einfach so lost. Das fand ich irgendwie, steckt viel drin. Eigentlich ist gemeint, die sind ganz schön, die sind ignorant und blöd, aber eigentlich steckt auch drin, die wissen nicht so genau, was sie damit anfangen sollen. Das ist too much Publizierungspower in deren Händen. Die sind einfach so lost, das hat mir gefallen, da schwingt ein Stück Empathie mit, statt immer nur zu sagen, alles Arschlöcher.
Ja, das gefällt mir auch. Wollen wir es dabei belassen? Ich find's gut.
Ja, finde ich ein gutes Fazit. Ansonsten, Rüdiger, was musste ich sehen in den Medien diese Woche?
Ja, bitte was?
Es läuft Fußball!
Ja.
What the fuck is happening?
Mhm.
Nations League. Are you fucking kidding me?
Ja.
Hat man nicht gerade Champions League?
Jetzt ist Nations League.
Was soll das?
Ja,
guckt es wer?
Weiß ich nicht. Braucht aber Nations League hat doch nie jemand geguckt. Auch vorher nicht, oder?
Ja, aber warum ist es jetzt? Musste man deswegen Corona noch durchbauen? War das jetzt so wichtig auf der Agenda, dass man jetzt noch kurz vor Saisonstart, der ist auch schon in 1,5 Wochen, musste man da noch schnell Nations League spielen?
Wir sind ja alle in dieser Fußballmaterie nicht mehr so richtig drin.
Das stimmt.
Löw hat ja auch verschiedenste Leute deshalb geschont oder nicht geschont, oder da gab es auch Verwirrung, glaube ich. Aber das Einzige, was du dir merken musst, ist das Nations League, und die Deutschen spielen 1-1.
Immer.
Immer.
Ja. Gegen Schweiz zuletzt. Ja,
ne? Sie spielen so lange, bis es 1-1 steht.
Damit aufgepfiffen. bleib noch ein bisschen im Sport.
Ja, je.
Djokovic ist aus den US Open rausgeflogen.
Ja, hat eine Linienrichterin, hat er mit dem Ball.
Er hat den Ball weggeschossen, weil er wütend war.
Mm.
Which is a thing.
Ja.
That happens im Tennis. Hab ich auch schon gemacht. Allerdings waren keine, bei mir haben nie, waren nie
das glaube ich sofort, anwesend. Bernie Meyer. Das glaube ich sofort. Das hast du schon beim Tischtennis bei uns gemacht.
Ja, also ja. Ball wütend weggeschlagen habe ich noch nicht.
Dann wusste ich mal, jetzt läuft's gut für mich. Obwohl, ich glaube, auch die Partie hast du noch gewonnen. Bernie und ich spielen wirklich sehr gerne Tischtennis miteinander.
Ja, Rüdiger hat mir einen neuen Schläger geschenkt zum Geburtstag.
Mhm.
Und das ist ein Schläger, der hat einen Kulturbeutel, bringt er mit sich. Und wenn man den aufmacht, dann kommt so blaues Licht und so eine himmlische Melodie kommt dann raus. Ja,
und es riecht nach Jill Sanderson.
Hey, wir sind in Form.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, ja, ist aber sofort disqualifiziert worden, vom Turnier ausgeschlossen.
Ja.
Und die Linienrichterin sah auch etwas indisponiert aus. Aber es angeblich wohl auf.
Gut.
Ich hätte noch einen Buchtipp, den ich selber noch nicht gelesen habe.
Welcome to the Brenner Pass.
Ja, aber nee, ich bin ja mit dem Sport auch noch gar nicht fertig.
Ach so.
Rüdiger,
ja.
Hatte ich dir geschrieben, dass ich ein NBA-Spiel gucke, was irgendwie totaler Thriller war?
Ja, das Eye Candy war deine.
Ja, also erstmal hat es total Spaß gemacht. Am Anfang dachte ich so, warum warum wird hier nicht so gescored, wie ich mir das vorstelle? Aber dann habe ich festgestellt, die Verteidigung beider Mannschaften ist wirklich super. Ach. Es war Boston Celtics gegen Toronto Raptors. Mhm. Und es war, ich hatte, glaube ich, auch noch geschrieben, dass die DAZN-Kommentatoren ganz angenehm sind.
Ja.
Aber irgendwann kamen wir dann in die Crunch-Time, also das letzte, die letzten Spielminuten.
Und, ach, das nennt man so? Crunch-Time?
Ja,
toll.
Ja, man lernt ganz viele neue Begriffe. Mhm. Und das Spiel war noch, wie die Kommentatoren gern sagen, es waren noch 0,5 Sekunden zu gehen.
Mhm.
0,5 Sekunden, Rüdiger.
Mhm.
Und die Raptors lagen hinter, zurück, haben einen Timeout genommen und haben in 0,5 Sekunden noch einen Dreier erzielt und das Spiel gewonnen.
Also
sowas gibt es nur im Basketball.
Der Ball muss aber, also eine komplette Flugbahn schafft ein Ball ja nicht in 0,5 Sekunden. Aber ich glaube, es ist so, der Ball muss einfach nur losfliegen, oder ja, wie ist denn das?
Dann zählt
Hauptsache, er ist losgeworfen und dann kann er einschlagen, wann er will.
Ja, genau.
Toll. Toll.
Das ist ein Thriller, das ist unvergleichlich. Und dann muss ich sagen, da sind die DAZN-Kommentatoren, da kannst du dann auch echt wieder in die Tonne treten, weil da sind sie einfach zu unemotional irgendwie.
Ja.
Da brauche ich dann schon irgendwie so ein bisschen.
Ja, deshalb gucke ich,
guck
ich auch so gerne MMA. Die besten Knockouts. Weil man richtig guten Knockout macht immer, oh my God, oh my God.
Ja, aber da ist schon was dran.
Mhm.
Und ich kann es nicht auf Englisch umstellen. Also wenn mir jemand sagt, wie ich live spiele oder die zusammen oder quasi das Real Life, wie man heute im Neudeutsch sagt, mit englischem Kommentar sehen kann oder amerikanischem.
Ich bin beruhigt. Wenn das jemand kann, dann unsere Hörer.
Ja,
glaube ich. Die werden dir das sagen.
Ja.
Und
heute Morgen habe ich auch noch die Zusammenfassung gesehen, also das letzte Viertel von meinen Milwaukee Bucks, ne? Ich habe
den Kollegen
gegen Miami Heat. Und Miami Heat führt 3-0 in der Serie. Und wenn sie ein viertes Spiel gewonnen hätten, Serie zu Ende, weil Best of 7.
Mhm.
Und das wäre es dann gewesen für die Milwaukee Bucks. Raus aus den Playoffs, kein Halbfinale. Und es war auch ultra spannend. Es ging am Schluss ganz, ganz knapp. Haben die, also man muss dazu sagen, Giannis Antetokounmpo, oder ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, der Superstar und mein Lieblingsspieler der Bucks, hat sich verletzt und war raus. Chris Middleton musste alles übernehmen und haben ganz, ganz super knapp gewonnen. Das macht so Spaß. Das ist halt wirklich, ja, das ist halt das, was man im Fußball oft fehlt. Das ist halt wirklich noch. Da wird es ja nicht immer knapp am Ende. Das haben wir in jedem dritten, vierten Spiel wird es so spannend am Ende oder so. Aber so richtig Nervenkitzel sagt man wahrscheinlich nicht mehr.
Das passiert immer, man muss so lange drauf warten, bis die Crunch-Time dann kommt.
Das ist beim Basketball auch so. Man muss halt lang drauf warten, was ist. Vor allem, ich bin oft erstaunt, dass beim Basketball eine Mannschaft teilweise gehen mit 7-8 Punkten in Führung, gerade am Anfang. Und dann gucke ich ein bisschen später im Spiel rein, weil ich nicht so viel Zeit habe, mir so 3 Stunden Aufzeichnung anzuschauen. Und dann steht es aber plötzlich sind sie wieder gleich auf irgendwie.
Ja.
Und dann, man kann im Basketball relativ gut Vorsprünge aufholen.
Okay.
Das ist ein ständiges Seesaw, ein ständiges Hin und Her. Das ist natürlich auch spannend, aber bis wirklich die Entscheidung fällt, muss man natürlich auch ein bisschen durchhalten. Das stimmt schon.
Naja.
Aber dafür hat man so lange den Eye Candy, bis es richtig spannend wird. Okay. Ansonsten wollte ich noch sagen, es gibt ein Buch, das habe ich, der hat der Autor in einem Podcast beworben. Das klingt richtig spannend. Brian Stelter, Autor.
Bernd Stelter.
Buch heißt.
Nee, Entschuldigung.
Stell dir den Roman, den Buchtitel, Sachbuchtitel mit Bernd Stelter vor. Ja. Das ist lustig. Hoax. Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth.
Hm.
Der Brian hat ein Buch geschrieben über die Verbindung von Fox News und Trump und das muss sehr amüsant und sehr aufschlussreich sein. Ich habe ihn gehört in einem Interview, ganz, ganz wunderbarer Journalist und fantastischer Interviewpartner. Und der hat was Schönes gesagt, das größte Problem bei Trump ist asymmetrisches Lügen.
Lügen? Kann ich folgen? Also inwiefern
Trump asymmetrisch? Trump lügt so außerhalb jeglicher bekannter Proportion für Politiker, dass niemand mehr mitlügen kann. Niemand kann mehr mithalten.
Das stimmt, es ist dieser Moment, wo, genau.
Das sprengt das System von
Lügen. Das kenne ich, ich kenne das total. Wenn so Leute, Freunde plötzlich vor mir sitzen und was sagen, was jedem, allem die Gesprächsgrundlage entzieht. So, ich glaube nicht an Corona zum Beispiel, wo man dann erstmal 10 Minuten da sitzt.
But it's a thing. Nee,
ist es nicht, nee. Ja. Und dann passiert es mir manchmal, dass ich nur unglaublich lache. Und dann wird mir Überheblichkeit vorgeworfen. Na gut, aber das war eine private Geschichte.
Wir kommen zu den Kulturtipps der Woche, Rüdiger.
Kulturtipps der Woche.
Bevor wir auf unsere neue Lieblingsserie, die wieder zurück ist, eingehen, kann ich dir noch sagen, ich war gestern das erste Mal in meinem Leben in einem Escape Room.
Aber du bist hier zum Glück. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, narrowly, I narrowly escaped. In der Schlägestraße bei uns.
Ach, da warst du.
Cat in the Bag.
Cat in the Bag, genau.
Ja, und ich muss sagen, wir hätten es nicht geschafft ohne Tipps. Wir waren in der Variante Bunker.
Darf ich fragen, wart ihr nur Erwachsene oder wart ihr auch Kinder? Oder
ja, wir waren drei Erwachsene, ein Kind.
Okay.
Und ich muss sagen, es war eigentlich ganz nett aufgemacht. Ich fand es ein bisschen teuer, muss ich zugeben. Aber was mir total gefehlt, also zwei Sachen muss ich kritisieren. Also bei Adventure-Spielen, die ich ja so am Computer viel gespielt habe, bei denen ich auch nicht immer die hellste Leuchte jenseits von Zimbabwe irgendwie war. Warum sage ich Zimbabwe eigentlich?
Ich weiß gar nicht.
Weiß nicht. In Zimbabwe sind wahrscheinlich hellere Leuchten als ich, das wollte ich damit sagen.
Mit Sicherheit.
Da bei Adventures kann man zumindest sagen, okay, das folgt einer gewissen Logik, einer gewissen Storyline. Also wenn du da irgendein mechanisches Rätsel zusammenpacken, puzzeln musst oder viele spielen ja The Room auf iPad oder so, dann folgt es irgendwie einer inhärenten Logik. Nämlich das Licht funktioniert deswegen, weil das Kabel hierhin geht, bla bla bla. Oder die Tür geht deswegen auf, weil in diesem Buch habe ich gelesen, dass der verstorbene Schlossbesitzer, also von dem Türschlossbesitzer, das seine seine Lieblingszahl war, irgend sowas. Also es ist inhärent irgendwie logisch, ne? Oder auch die Monkey Island Rätsel, so crazy wie sie sind, lassen sich immer irgendwie aus der Handlung heraus ableiten. Das war da nicht. Da waren einfach Rätsel.
Das ist wahrscheinlich die Katze im Titel.
For the sake of being Rätsel. Und es waren so viele rote Heringe am Start. Und ich meine nicht wortwörtlich.
Ja.
Das nennt man falsche Spuren.
Das hast du mir schon mal erklärt, ja, genau. Ja,
falsch ausgelegte Köder, könnte man auch sagen.
Okay.
Also im Prinzip standen da halt viele Maschinen und Teile rum und Sachen, die man halt nie gebraucht hat. Und wenn man ein aufmerksamer Rätsellöser ist, dann beschäftigt man sich sehr intensiv auch mit Teilen, die man nicht braucht, weil man ja noch nicht weiß, ob man sie brauchen wird. Und da vergeht sehr viel Zeit, die einem von der Gesamtlösung, weil hat nur eine Stunde Zeit, abgeht. Also wir waren sehr oft auf einer ganz falschen Fährte. Und unsere Tipps, die wir uns geholt haben, waren eigentlich immer, haben uns immer quasi den Kopf zurechtgerückt, um quasi uns auf die richtigen Rätsel zu konzentrieren. Also du hattest quasi sechs mögliche Baustellen in diesem Raum, bist du wirklich in einem Raum. Und es ist aber nur eine die richtige. Und das Rätsel der einen Baustelle zu lösen, ist nicht das Problem, sondern irgendwann mal die anderen zu checken, dass die anderen es zu keinem
Dass die anderen gar keine Baustellen sind. Ja.
Ja, das fand ich fast ein bisschen fies. Fiese Matenten.
Weißt du, woher das kommt, fiese Matenten?
Nee.
Angeblich haben die französischen, die napoleonischen Soldaten im Rheinland haben wohl immer zu den Mädels da gesagt, ob sie mitkämen, visitez ma tante.
Ja, visitez ma tante, genau. Übrigens, so heißt der auch eine Kneipe diesmal.
Oh, gab. Bernie, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe ein wahnsinnig starkes Déjà-vu. Das hatten wir schon mal.
Ja, die Frage ist, ob wir privat oder im Brennerpass geredet haben. Und die Frage ist, was ist überhaupt der Unterschied?
Was ist
zwischen privat und dem Brennerpass?
Genau.
Okay, so, also, wir haben Sachen geguckt. Ich habe Cobra Kai geguckt.
Oh ja.
Hast du auch geguckt?
Ich habe nur den Trailer gesehen.
Okay, ist quasi die Fortsetzung von Karate Kid.
Ja.
Ne, mit umgekehrten Vorzeichen. Also es geht jetzt hauptsächlich um, ich habe seinen Namen vergessen, den Loser aus dem Karate Kid Endkampf.
Naja, den Loser im Trumpschen Sinne, den ersten Kampf im ersten Karate-Kid-Teil den ersten Kampf verliert. Genau. Ja,
genau. Der ist ein schlechter Dad, Alkoholiker, ein bisschen rassistisch.
Mittlerweile geworden, ja, genau.
Ja, genau. Also ziemlich abgestürzt, aber ich glaube, es geht so ein bisschen um seine Reinstitutionalisierung. Also es geht, glaube ich, seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft nehme ich mal an. Ich habe nur die erste Folge gesehen, oder die ersten beiden habe ich gesehen. Während Daniel LaRusso ein erfolgreicher Autoverkäufer ist.
Ja.
Großzügiger, netter, verständnisvoller Familienvater.
Auch so, ja, schön, aber so richtig toll.
Aber richtig toll. Kommt da nicht rüber, sieht da auch nicht aus.
Nee.
Ist eher so ein sieht ein bisschen vernarbt aus, ne, irgendwie auch. Also, er ist eigentlich der Winner im doppelten Sinne, aber der andere ist sympathischer, muss man sagen. Der White Trash Loser. Das ist eine ganz interessante Disposition für so eine Serie, aber ist eher als Comedy, halbstündige Comedy aufgemacht, trägt sich für mich nicht so ganz, muss ich sagen, über zwei Folgen. Okay, wenn jemand fragt, ob wir Clone Wars schon zu Ende geguckt haben, ja, haben wir. Es endete fantastisch, breathtaking, heartbreaking.
Ich bin auch gerade in Clone Wars drin. Ich habe angefangen und bin wirklich begeistert.
Wir gucken jetzt Rebels.
Ja.
Und ich sag dir eins, Rebels ist nicht so toll gezeichnet wie Clone Wars, hat nicht diese Höhepunkte wie Clone Wars, diese emotionalen. Aber Rebels hat keine schlechte Folge. Bei Clone Wars gibt es immer so Hängerfolgen, wo man denkt, so, naja, okay, gut, muss ich jetzt eine ganze Folge irgendwie Jar Jar Binks zugucken und, und Partner bei einer diplomatischen Mission. Bei Rebels gibt es keine Hänger. Das ist eigentlich fast alles Must-See, aber insgesamt ist die gerade die emotionale und die, aber auch die grafische Qualität von Clone Wars ist bei den guten Folgen unfassbar hoch.
Aber was mir an Clone Wars unheimlich gefällt, ist einfach, dass die Klone plötzlich, es geht um die Einzigartigkeit der Klone, und obwohl sie alle gleich aussieht, dass die Futter kriegen und zu spielen kriegen. Und das ist etwas, ja, die Sturmtruppen fand ich, ich bin jetzt eh nicht der größte Star Wars-Fan der Welt, aber die Sturmtruppen fand ich schon immer ziemlich öde, weil ich finde, die Sturmtruppen, die verhalten sich im Kampf immer wie mexikanische Soldaten.
Oh, wieso? Das klingt rassistisch erstmal.
Nein, aber wir haben beide Narcos auch gesehen und wir haben festgestellt, es gibt in Narcos Mexiko Übergang. Ist schon der Übergang, wenn du erlaubst.
Übergang, natürlich.
Es gibt, ich habe Narcos Mexiko geguckt, es hat uns beiden gut gefallen, bis letztendlich ein großes Feld gestürmt wird, und das ist etwas, was ich, da bin ich vielleicht dann wirklich der Militarist und du auch. Wenn sowas dann schlecht ist, wenn beliebig alles durcheinander läuft und schießt, wenn das so Räuber und Gendarm wird, dann bin ich raus.
Ich tue mich seit dieser Folge schwerer, mit Narcos fortzusetzen.
Ja,
der hat mir quasi ein paar Steine in den Weg gelegt.
Ja.
Aber dafür haben wir jetzt, unsere Boys sind zurück. Die Boys, wer es nicht kennt, ist ursprünglich mal eine Comicserie von Garth Ennis gewesen, also auch der Verfasser von Preacher. Ich habe es tatsächlich gelesen damals. Und es geht um quasi, dass Superhelden sind so Corporate-Arschlöcher, die eigentlich insgeheim eher so Faschisten sind und Leute auch gern mal, also sehr, sehr brutales Comic schon, die Serie auch. Und es gibt aber quasi so eine Gruppe, so eine Superhelden-Antifa. Die nennt sich The Boys, und die wollen wir halt was dagegen unternehmen. Und da sind wir jetzt schon in der zweiten Staffel. Und was mich am Anfang bei The Boys ein bisschen gestört hat, ist, dass es unsäglich brutal ist. Aber ich habe schnell kapiert, erstens mal ist die Gewalt sehr, sehr, sehr cartoonhaft. Und zweitens mal ist sie auch irgendwie verdient.
Ja.
Die entspricht den Charakteren und der Handlung sehr gut. Ohne die Gewalt wird es gar nicht so gut funktionieren, ohne diesen Splatter-Effekt.
Ja, das glaube ich auch.
Und diese Serie hat einen der großartigsten, man wird, glaube ich, in noch Jahren drüber sprechen, einen der großartigsten Seriencharaktere aller Zeiten hervorgebracht, nämlich unseren Freund Homelander.
Homelander, was habe ich mir zu Homelander? Ich finde Homelander, ich finde ihn Oscar-reif. Ich finde ihn wahnsinnig, ich finde ihn unfassbar. Man sitzt davor und denkt, wo kommt der denn her? Und Homelander, The Boys ist auch so modern in so vielen Themen, die das anpackt. Eine Notiz, die ich hier gerade sehe bei mir, ist, dass Home in Homelander, Bernie, steht für häusliche Gewalt. Er ist furchtbar. Er ist der schlimmste Superman, den man sich vorstellen kann.
Das Ding ist, die Serie ist ja zu großen Teilen wirklich sehr farceartig und sehr satireartig. Aber trotzdem, wenn heute Homelander vor dir steht, in seinem Kostüm, scheißt dir in die Hosen.
Ja.
Der Typ ist sowas von
unberechenbar.
Unfassbar gruselig.
Du hoffst nur, dass du Milch im Haus hast.
Ich meine, Anthony Starr.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den Schauspieler erkennen würde ohne seine Uniform. Nein,
ich habe ihn auch schon nachgeguckt, genau. Aber
Props to you, man.
Ja, absolut. Great. Er kommt aus Neuseeland, glaube ich. Hat da Fernsehen gemacht und verschiedene Sachen. Aber ich finde es ein Hit, was er.
Great fucking job.
Ja, great fucking job.
Bitte?
Nee, ich wollte nur sagen, Gustavo Frings ist zurück.
Ja,
ist das schön.
Gustavo Frings hast du ja auch in Mandalorian gesehen?
Ach so, nein.
Da ist er ja auch der.
Ja. Also,
es gibt schöne Querverbindungen und wichtige Querverbindungen zwischen Clone Wars und Mandalorian, gerade ab Staffel 2 von The Mandalorian, die wirst du dann noch.
Okay.
Genau.
Gustavo Frings ist Bolos Amon, ist der Einzige, der so Homelander mal kurz auf den Topf setzt, wobei ich auch die Vermutung habe, dass ich das schnell drehen wird, aber ja. Wir werden nicht spoilen. Es ist so gut, ihr müsst es nur gucken.
Du, red mal weiter, mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich gehe mal kurz ins Nebenzimmer.
Es ist, Bernie Meyer geht rüber ins Nebenzimmer. Normalerweise holt er bei sowas ein Musikinstrument. Ich bin gespannt, womit er gleich ankommen wird. Ansonsten, was mir wahnsinnig gut gefällt an The Boys, ist auch voller Pop-Referenzen. ich weiß, irgendwas hat es mit Billy Joel auf sich offensichtlich in dieser Dinge. Dann aber auch Hamilton kommt sogar vor. Ich bin Hans Zimmer. Da bin ich gestorben. Es gibt einen Filmpitch in dem Ding. Ich lache immer wieder sehr, sehr laut. Was hast du da? Oh mein Gott.
Baby Yoda ist in the house, man. Und jetzt, als ob er nicht eh schon süß genug wäre, ich mach das so. Ja, Baby Yoda ist ja gut.
Baby Yoda ist da.
Oh.
Oh mein Gott, wir haben Baby. Hamsti Dumsti ist abgemeldet.
Schwierig jetzt, ne? Ja. Aber die haben beide diese hübschen Augen gemeint.
Ja, und gucken beide so. Die haben noch viel vor.
Wobei Hamsti ist nachher kann eine fiese Möp sein, sag ich dir.
Ja, was hat er gemacht?
Na, der kann schon zwicken.
Der A.
Und neulich habe ich ihn, da war der DHL-Bote da.
Ja.
Und ich musste ihm entgegenkommen, weil der Aufzug wieder meinem Arsch ist.
Ja.
Und dann kam ich ihm entgegen und hatte aber gerade den Hamsti auf dem Arm.
Ja.
Und dann gab es zwei.
Und dann hat er den DHL-Boten gegeben.
Da gab es zwei Probleme. Gab es nämlich zum einen hat der DHL-Bote mir unseren Mikroständer gegeben, den wir bestellt haben, der riesig war. Und ich musste den Hamster und den Mikroständer tragen. Mhm. Und der DHL-Bote hat mich in ein Gespräch verwickelt über Hamster, weil er auch Hamsterbesitzer ist.
Ah.
Und währenddessen, und dann hat er zum einen gesagt.
Und unser, der immer hier ist, der Ältere jetzt?
Ja, ja, genau.
Ja.
Der ganz freundliche, der auch immer gern hier hochkommt.
Super nett, ja.
Im Gegensatz zu anderen.
Gibt's ja gar nicht.
Und dann hat der gesagt, Mensch, aber für so einen zungarischen Zwerghamster echt ganz schön großes Ding.
Hast du ihm gesagt, dass das ein zungarischer Zwerghamster ist?
Hat er sofort erkannt, natürlich.
Das gibt's doch nicht.
Ja, natürlich, der ist Hamsterexperte.
Ja.
Und ist ganz schön groß. Und in dem Moment hat der Hamsti gesagt, dem zeige ich mal, wo der zungarische Hammer hängt.
Ja.
Und hat gepinkelt auf meine Hand. Und der DHL-Bote hat voller Respekt, voller Ehrfurcht gesagt, also der hat ja hier ganz schön was, der ganz schöne, der was, der erzeugt hier ganz schön viel Flüssigkeit, ne, hat er gesagt.
Wahnsinn.
Ja, Gesundheit.
Ich muss,
soll ich in Deckung gehen?
Pass auf, ich muss noch was tun. Kannst du weiterreden? Ich muss einmal hinten in den Raum gehen.
Ja.
Dein Tee, ich weiß auch nicht.
Mein Tee? Du bist allergisch gegen den Chai-Tee von Alnatura? Gut. Rüdiger muss niesen oder vielleicht muss er sich übergeben, man weiß es nicht genau. Er sah desperat aus zuletzt. Ich moderiere einfach weiter. Okay, auf jeden Fall, der Hamster hat mich angepinkelt. Wo war ich? Jetzt rede ich aber nochmal über The Boys. Was mich an The Boys, naja, ich will eigentlich keine Kritik üben, weil es ist eine tolle Serie. Das Einzige, das kann auch an mir liegen. Ich mag es gerne, wenn Leute in Serien so, also die Heldenteams oder die Teams, da gibt es Zerwürfnisse und interhumanitäre Kalamitäten, das ist völlig okay. Aber ich mag es nicht, wenn so gebickert wird über mehrere Folgen hinweg, so ein bisschen rumgestritten wird. Dann stelle ich auf sich, wenn man sich so uneins ist und dann muss man sich auch nach ein, zwei Folgen wieder versöhnen und nicht irgendwie 3, 4 Folgen lang aufeinander rumhacken. Das deprimiert mich ein bisschen. Weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil it's all about friendship. Rüdiger ist wieder da.
Bin wieder da.
Rüdiger, geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut.
Ich hatte in der Zwischenzeit gesagt, das Einzige, was mich an Boys so latent gestört hat, war, dass sie sich über 3 Folgen hinweg ständig in den Haaren lagen. Ich fand, das muss man auch irgendwann muss man es wieder beiseite legen.
Ja, aber es gibt ja schon Versuche.
Es gibt Versuche, okay. Gut. Was ich noch gesehen habe, ist, Rüdiger, sagt dir Charlie Kaufman was?
Ja. Es gibt einen neuen Film, ne?
Ja.
Charlie Kaufman ist der, der hat geschrieben.
The Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Hm. Und er hat jetzt einen neuen Film bei Netflix. Die haben ihm ganz viel Geld gegeben.
Ist der Jim Carrey-Film. Der hat einen deutschen, um das nur kurz zu sagen, der hat einen deutschen, ganz anderen Titel. Vergiss mal nicht. Jim Carrey und Kate Winslet.
Ja. Und er ist von Michel Gondry. Aber genau, Netflix hat Charlie Kaufman Geld gegeben, hat gesagt, mach was, worauf du Bock hast.
Ja.
Und Charlie Kaufman hat I'm Thinking of Ending Things gemacht.
Ja.
Wenn ich die erste halbe Stunde gesehen habe und erste Viertelstunde dachte, okay, das it's right up my alley, gefällt mir die Dialoge und so. Und irgendwann fand ich, wurde es unglaublich verliebt in seine eigenen Dialoge, in sein eigenes Dialogbuch. Und dann ging es von, weiß nicht, vielleicht finde ich es jetzt ein bisschen langweilig, bis ich finde es schwer erträglich.
Oh.
Weiß gar nicht, ob ich weiter gucke, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht guckst du auch mal rein, dann können wir nächstes
Mal. Dann sage ich dir.
Ja, okay. Thema der Woche, Rüdiger.
Ja, bitte.
Zeitreisen. Achtung.
Zeitreisen. Bernie?
Rüdiger Rudolf, would you please break Zeitreisen down for us.
Ich dachte schon, du würdest nie gefragt haben. Zeitreisen. Widmen wir uns zunächst der Frage, was ist Zeit? Was ist Zeit? Die Zeit ist eine Dimension. Genau wie unsere drei Raumdimensionen. Aber während wir uns frei entscheiden können, ob wir uns nach oben, unten oder ganz da hinten bewegen, scheint unser Weg auf dem Zeitstrahl vorgegeben zu sein. Der Versuch, von diesem Zeitstrahl abzuweichen, wäre eine, you name it, Zeitreise. Das geht doch gar nicht. Abwarten. Spätestens wenn Elon Musk sich dahinter klemmt, gehen die Uhren anders. Aber wie würde er das machen? Zur Theorie. Im Grunde gilt für Zeitreisen das, was Erich Honecker immer sagte. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Reisen in die Vergangenheit unmöglich. Theoretisch. Sie würden einfach zu viel Energie verbrauchen, mehr als unserem ganzen Universum vorhanden ist. Das muss selbst Elon einsehen. Das mit den Wurmlöchern klappt auch nicht so richtig. Sorry, Christopher Nolan. Strings kann ich weder erklären, noch wurden sie bis jetzt nachgewiesen. Und abgesehen davon wirft eine Reise in die Vergangenheit auch einfach zu viele Fragen auf. Das ist ja genannt der Schmetterlingseffekt. Kleinste Veränderungen in der Vergangenheit haben massive Auswirkungen auf die Gegenwart. Oder das Großvaterparadoxon, selbst wenn man jemanden in die Vergangenheit zurückreisen würde, um dort zum Beispiel seinen Großvater, den Obersturmbahnführer Hans, umzubringen, würde dieser jemand im Erfolgsfall seine eigene Existenz unmöglich, machen, hätte Hans, die alte Nazi-Sau, zu diesem Zeitpunkt noch nicht Urlaub in Prerow gemacht, wo er damals seine Großmutter Gretel, nicht seine Großmutter, wo er damals die Großmutter Gretel kennengelernt hat, ohne die die Fortpflanzung, die ihn letztlich selber hervorgebracht hat, nicht möglich gewesen wäre. Tja, das wirft Fragen auf. Kausalität ist a bitch. Bleiben wir also, bevor wir zu sehr ins Schwärmen geraten, in der Realität und klären kurz, warum Kurztrips in die Zukunft möglich beziehungsweise sogar alltäglich sind. What? Warum? Zeit ist nicht absolut. Die Zeit vergeht nicht für jeden gleich. Zeit ist relativ, abhängig davon, wo er sich befindet und wie schnell er sich bewegt. Alles sehr schön nachzulesen bei, natürlich, Albert Einstein. Dieses Phänomen ist auch bekannt als Zeitdilatation. Will man nun in die Zukunft reisen, muss man sich dieses Phänomen zunutze machen, muss dafür sorgen, dass die eigene Zeit langsamer vergeht als die vom Rest der Welt. Das geht am einfachsten durch Bewegung. Wenn man dann wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkommt, landet man in der Zukunft. Problem: Mit alltäglichen Geschwindigkeiten lassen sich keine nennenswerten Zeitsprünge realisieren. Selbst, Bernie, ist ganz schön lang, das ist schon eine Reportage, ne?
Ja,
selbst, eine Reportage. Selbst, wenn man tagelang mit dem Flugzeug unterwegs ist, erreicht man nur Zeitsprünge von Millisekunden. Das heißt, für eine anständige, nennenswerte Reise in die Zukunft, mit der man auch im Büro angeben kann, braucht man nicht nur eine möglichst hohe Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit wäre auch schon schön, wir brauchen auch Gravitation. Gravitation lässt die Zeit langsamer vergehen, damit ist die Sache klar. Man muss in eine Rakete steigen, superschnell losfliegen, an etwas superschweren und sau viel Masse vorbeifliegen. Hier würde sich ein schwarzes Loch anbieten und würde dann, wenn man dann wieder zurückfliegt, auf einer Erde in der Zukunft landen. Let that sink in.
Wow, it's a lot to digest,
sagen, ja, ne? It's a lot, auf jeden Fall. Also ich empfehle sehr, ich habe mich in der Dramaturgie, in dem, was ich da hier gerade vorgetragen habe, sehr orientiert an einem wirklich ganz tollen YouTube-Channel 100 Sekunden Physik. Die haben Videos zu den verschiedensten Themen, unter anderem auch zu Zeitreise und Zeit und Einstein und einfache und allgemeine Relativität. Nee, wie heißt das? Also die Relativitätstheorien, die beiden. Und 100 Sekunden Physik kann man folgen, ist ganz, ganz... Ganz prima.
Let me break the down break down for you.
Yes, I'm sorry. Yes.
Also erstmal, ich habe den Anfang von H.C. Wells' Time Machine gelesen.
Ja.
Und gleichzeitig schreibe ich an einem Zeitreisebuch.
Da musst du dich ja sehr gut mit Zeitreisen auskennen.
Ja, aber das ist das, was ich vorher schon im Vorgespräch zu dir gesagt habe. Man nimmt das, was man für plausibel hält oder für gut oder literarisch oder stimmungsbildend,
ja,
und durch den Rest faked man sich so ein bisschen durch.
Und, ja, ja.
Also pass, ja, auf, was bei H.G. Wells mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er quasi dieselbe, also mein Ansatz für Zeitreisen war im Prinzip, dass sich an Dinge erinnern schon sowas wie eine Zeitreise ist. Ich bewege mich quasi schon auf dem Zeitstrahl nach hinten, allerdings halt nicht physisch, aber was ist schon physisch? Sondern halt quasi nur in meinem Bewusstsein. Und du weißt ja, ja, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Oder und, so war es doch, oder?
Ja, und seitdem wir für unseren Podcast Verdammte Erleuchtung bei der
Margaret Hoffmann,
einer Schamanin waren, wissen wir, Fantasie, nicht Fantasie, Hauptsache, wir waren da.
Hauptsache, wir haben es gesehen.
Hauptsache, wir haben es gesehen.
Ja, das ist ja ihr Fazit. Hauptsache, du siehst es doch.
Ja,
eben. Ja, aber da ist doch diesen Hirsch und diese Steppe. Wahrscheinlich denke ich mir nur, ich habe, glaube ich, sowas gesagt wie diese Steppe, die ich da sehe, ist doch nur vielleicht so, weil ich gestern Red Dead Redemption gespielt habe und so. Ja, aber ist doch da. Du siehst sie doch. Also, ist doch egal, warum sie da ist. Und es gibt schlechtere Beweggründe, eine Steppe zu sehen, als Red Dead Redemption gespielt zu haben, finde ich.
Ja.
Pass auf. Und da habe ich bei H.G. Wells habe ich auch was Schönes gelesen, und zwar, und das hast du auch nochmal angesprochen, wir können uns in unseren, wie hast du es gesagt, wir können uns bewegen auf unseren Achsen, auf unseren bekannten Achsen, aber nicht auf der Zeitachse.
Ne, genau, wir können uns im Raum nach oben, also in den Raumdimensionen bewegen.
Ja, und da hieß es bei H.G. Wells irgendwie auch, ja, aber können wir das wirklich? Geh mal 20 Meter nach oben jetzt.
Ja.
Okay.
Also gut. Im Sinne von, es braucht eine Anstrengung auch.
Ja. Nee, es braucht tatsächlich, er wollte damit sagen, es braucht ein.
Unter Umständen auch eine Treppe.
Ein technisches, oder ein Hilfsmittel.
Ja.
Ein technisches Hilfsmittel.
Ja.
Und meine Theorie von Zeitreisen, die ich in dem Buch bemühen werde, ich habe es ja noch nicht geschrieben und wer weiß, ob es jemals rauskommt, ist tatsächlich, dass man Zeitreisen über geistig, also Reisen in die Zukunft sind eher eine mechanische Angelegenheit.
Ja.
Reisen in die Vergangenheit funktionieren eher über den Geist, also über das Phänomen des Erinnerns. Und dass man sich quasi so weit zurückerinnert, dass man irgendwann in seinem physischen Selbst von vor 10 Jahren zum Beispiel ist. Ja. Mit dem Bewusstsein vom Jetzt, aus dem Präsens.
Ja.
Quasi, dass die Reise in der Zeit eher eine geistige Fortbewegung ist, die aber einfach auch als Bewegung auf dem Zeitstrahl physikalisch durchgehen könnte. Nur wir nehmen sie halt nur als geistige Bewegung wahr. In Wirklichkeit ist sie natürlich viel mehr. So ist ungefähr mein Ansatz.
Es gibt ja so in Filmen, es kommt ja Zeitreisen in Filmen und Büchern, es gibt so verschiedene Methoden, ne? Also ich glaube, ist in diesem, was so ein Erfolgsbuch war, die Frau des Zeitreisenden, ist das, glaube ich, so ein richtiger genetischer Defekt, dass die so aus der Zeit fallen.
Das gefällt mir auch ganz gut. Was mir auch ganz gut gefällt, ist The Psychology of Time Travel.
Ja.
Ich glaube, die Autorin heißt Kate Mascarenhas. Und das habe ich gelesen und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist quasi ein feministisches Zeitreisebuch, wo es aber tatsächlich wirklich, also Frauen erfinden eine Zeitmaschine und auch so eine richtige Firma drumherum.
Ja.
Tatsächlich, wie sich halt so Firmen, wenn sie sich zu Monopolen auswachsen, auch gern mal irgendwie so ein bisschen autokratische Züge vorweisen. Und sie beschäftigt sich tatsächlich auch mit dem Era-Hopping, wie sie es nennt, also quasi dem Springen zwischen verschiedenen Ära, also Zeitphasen und sich immer auch wieder selbst treffen. Zum Beispiel gibt es Silver Me, das ist dann schon das ältere Ich.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das junge Ich heißt. Aber man kann tatsächlich auch, diese Frauen haben zum Teil lesbischen Sex mit ihrem Silver Me oder mit ihrem jüngeren Ich. Das muss zum Teil sehr erfüllend sein, aber auch irgendwie sehr traumatisch. Das ist ein unglaublich kreatives Buch. Es ist spannend, es ist auch so eine Murder Mystery steckt dahinter. Es ist irgendwie rührend. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es ist viel Nonsens, aber es hat so einen Tick Wissenschaft, der einem vergessen lässt, dass es natürlich Nonsens ist. Und ich glaube, darum geht es immer bei Zeitreisen. Ich glaube, das ist auch Christopher Nolan, der wut uns so, der spinnt uns so ein mit irgendwas, was wir fancy oder cool oder lustig finden. So, sei es jetzt diese Traumtheorie bei, wie heißt der Film?
Traumtheorie, Tenet? Nee.
Inception.
Inception.
Oder auch jetzt hier bei Tenet, der begeistert uns mit irgendwas und gibt uns so wissenschaftlich, kotzt uns so wissenschaftliche Brocken hin. Im Endeffekt alles Blödsinn, aber es reicht uns ja schon so ein kleiner Ansatz, um das gut zu finden oder zu verstehen zu wollen oder dem folgen zu können. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen um Zeitreisen. Tatsächlich gibt es ja Zeitreisen, du hast es ja kurz erwähnt, wenn die, jetzt habe ich diesen Artikel hier verdaddelt, den ich gerade noch offen hatte, wo dieser Raum, wie hieß der nochmal, dieser war das, das war doch ein Russe, ne? Weißt du, was ich meine?
Nein.
Okay, dann hast du mich jetzt gechallenged. Pass auf, ich hab's gefunden.
Ich hab's gemacht.
Den bisherigen Zeitreiserekord, das ist schon schön überhaupt, ne?
Ja.
Hält der Raumfahrer Sergej Konstantinowitsch Krikaljov. Im Verlauf seiner Karriere hat der russische Kosmonaut 803 Tage im Weltraum verbracht. Wie Einstein bewies, vergeht die Zeit für Objekte in Ruhe schneller als für solche, die sich relativ dazu in Bewegung befinden.
Ja.
An Bord der Raumstation Mir raste Krikaljov mit 2 mit 27.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Mhm. Insgesamt ist der Kosmonaut dadurch weniger gealtert als seine am Boden gebliebenen Mitmenschen, und zwar den 48. Teil einer Sekunde. Anders ausgedrückt ist Krikaljov also eine 48. Sekunde in die Zukunft gereist.
Naja, das ist doch also schon was.
Reisen in die Zukunft, damit faktisch und mechanisch möglich, technisch möglich. Reisen in die Vergangenheit, müssen wir andere Lösungen finden.
Ja.
Meine Lösung im Buch ist bewusstseinserweiternde Drogen.
Sehr gut. Würdest du denn lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit, Bernie?
Da würde ich gerne später darauf eingehen, wenn wir auf meine beliebtesten Zeitreiseziele kommen. Das ist eine Rubrik. Oh. Habe ich dir geschrieben, oder?
Zeitreiseziele? Nein. Ja. Ich habe Filme.
Zeitreiseziele habe ich dahinter geschrieben.
Das habe ich nicht gesehen.
Da musst du dir schneller was ausdenken. Oh. Kannst du aber machen, während ich über meine berichte.
Oh. Hm.
Ich habe übrigens auch in Rosalie, jetzt spreche ich die ganze Zeit nur von meinen Büchern, so voll selbstbeweihräuchern, da hatte ich auch mal die Relativitätstheorie bemüht. Mhm. Und zwar, da sitzt Konstantin da bei der Beerdigung von seinem Vater, also beim Leichenschmaus der Beerdigung seines Vaters, und stellt fest, dass die Bratensoße quasi wie so in Zeitlupe runtertropft.
Mhm. Ich erinnere mich, ja.
Und das ist ein bisschen. Oder anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel dieses vor einem Unfall. Dieses Gefühl von Zeitlupe. Oder das macht man auch ganz schnell Dinge an einem vorbeiziehen. Ne? Das sind unterschiedliche Wahrnehmungen von Zeit. Ich finde immer, das hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, vielleicht ist man da auf der richtigen Fährte.
Hm. Hm.
Okay, dann soll ich jetzt einfach meine Top 3 Zeitreiseziele sagen.
Und sag mal deine Top 3.
Ich bin mir sicher, ein Improvisationstalent wie du kann sich
bestimmt
schnellstens was aus dem Ärmel schütteln. Also pass auf Platz 3. 1000 Jahre in die Zukunft auf den Mars.
Mhm.
Nämlich, weil ich
zur Erde rüber zu gucken.
Ja, genau. Ja. Ich möchte Distanz zur Erde haben und ich möchte wissen, was wir so, ob wir uns so einigermaßen beruhigt haben.
Ja.
Gib uns auch 1000 Jahre.
Ja.
Mit so Krieg, Umwelt oder ob es da. Da möchte ich natürlich wissen, ob man auf dem Mars, ob man jetzt also Kolonien gegründet hat. Ne? Das ist ja meistens auch ein schlechtes Zeichen, wenn man anfängt, dringend schnell Kolonien zu gründen.
Ja.
Also haben wir das hingekriegt mit den Kolonien und wie geht es der Erde so? Und ich dachte, 1000 Jahre ist ein ganz guter Zeitraum. Ne? Also man überstürzt man nichts, da guckt man einfach mal, wie es läuft. Ne? Mhm. Mit den Autokratien auf der Welt, was gibt es noch, Krieg, was macht die Umwelt, was macht Ozonloch, das Ozonmeer, wie man es dann nennt bis dahin.
Wo ist es wärmer, auf dem Mars oder auf der Erde?
Ja, good point, man.
Ja.
Das wäre so mein Platz 3.
Ja.
Platz 2 wäre 70er Jahre L.A.
Mhm.
Ich glaube, das ist nicht ungefährlich immer, aber ich habe viel genug Filme gesehen, um zu sagen, mir gefällt der legere Umgang mit Drogen, die Klamotten, die unglaublich gute Musik. Ich möchte mit Joni Mitchell zusammen Musik machen, so eine Akustik-Gitarre-Sessions mit Joni Mitchell Songs schreiben. Ich möchte auch mal auf
Joni Mitchell ist so toll.
Ich möchte auch mal auf ein Eagles-Konzert gehen und dann eben so Eagles-Hatern stehen.
Ja, ich glaube, das überzeugt mich sehr.
Und ich glaube, ich mag Musik, Farben, Licht in L.A. in 70er Jahren. Und Top 1 Zeitreiseziel ist natürlich schon von mir, seit ich ein Kind bin, das alte Rom.
Das alte
Ja. Das ist eher so touristy, ne? Das ist so wie Assassin's Creed spielen und da mal so durchlaufen und gucken. Hoffen, dass einem nichts passiert. Aber einfach mal gucken, wie es so war. Im alten Rom, ne? Und natürlich in so ein Dampfbad gehen.
Ja.
Oder ins Kolosseum mal ein paar Games auschecken.
Ein paar Christen.
Ja, gucken wir, wie eng es da in der Crunch-Time wird.
Ja.
Crunch-Time, glaube ich, ist da auch wörtlich zu nehmen. Und ja, das sind meine Top 3 Zeitreiseziele. Rüdiger, du hattest Zeit. Aber
hast du so Fantasien, irgendwas verändern zu wollen? Die Räder, würdest du an welchen Schrauben drehen wollen?
Ja, das ist ja eine große philosophische Frage, die man auch sich für sein eigenes Leben auch stellen kann. Ne? Wenn du zurückreisen kannst in die Zukunft, in die Vergangenheit, würdest du was an deinem eigenen Leben ändern?
Voll. Also das war eine Fantasie, die ich wirklich lange hatte. So wirklich Zeitreise-Fantasie, so in meine eigene Kindheit zurück. Und als ich angefangen habe, Schauspielschule, ich dachte, aber wenn ich da schon angefangen hätte, oder Ballett zu machen oder sowas oder so sportliche Sachen, Mensch, hätte ich doch mal besser Fußball spielen gelernt oder sowas. Das ist wirklich eine Fantasie, die ich lange hatte. So, dass man jetzt besser dastehen würde, wenn man das alles schon gelernt hätte. So, das ist also schon lange nicht mehr und spätestens mit einigen Kindern so, dass man das gar nicht mehr machen will bei mir. So. Das war lange eine Fantasie. Ansonsten, so, was mich sehr überzeugt, was du gesagt hast, ist die Sache, so, dass man irgendwo als Beobachter dabei gewesen ist, ein bestimmtes Konzert oder sowas oder keine Ahnung, so das ja, Zeitreiseziele.
Ich würde nichts ändern, glaube ich.
Ja.
Ich habe eigentlich, ja, also selbst die schlimmen Dinge, die ich erlebt habe, ich will nicht sagen, dass ich so ein Determinist bin, dass ich sage, alles muss so passieren, wie es passiert, aber ich sehe die Herausforderung im Leben dran, das mit dem zu hantieren, was passiert.
Naja, und du hast ja auch, ja, ich habe auch so gedacht, wie, ja gut, vielleicht hättest du das abgewendet, aber was weiß, was dann gekommen wäre, oder ich.
Ich sehe es eigentlich eher so, dass ich tatsächlich Fehlverhalten also ganz klar identifizieren kann und auch ganz klar oder mit relativ großer Klarheit sagen kann, hätte ich es anders gemacht, wäre es vielleicht besser oder stünde ich jetzt besser da, wie du es formuliert hast. Aber dann denke ich, ist halt so. Und dieses ist halt so beruhigt mich mehr als dieser ewige Konjunktiv.
Ja, ich denke auch bei vielen Dingen, ich musste das machen, um dies oder das daraus zu lernen. Aber immerhin, wenn ich den Punkt benennen kann, wo ich was falsch gemacht habe, bin ich ja vielleicht schon weiter.
Ja, aber noch nicht mal das denke ich. Ich denke noch nicht mal, musste ich machen, um was daraus zu lernen. Es gibt nämlich sicher ganz viel Blödsinn, den ich gemacht habe und nichts daraus gelernt habe, was mir nichts Positives gebracht hat. Das ist auch so ein Glauben an das, das ist auch so ein Schicksalsglaube. Alles war für irgendwas gut, daran glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, the hand I've been dealt with, sagt man im Englischen. Also so wie die Karten mir zugeteilt wurden, ich mach das Beste draus. Und das gefällt mir, weil dieses Irreversible daran, das beruhigt mich. Alles andere ist ein ständiger Konjunktiv. Und das ist auch das, was die Menschheit, glaube ich, so ständig in Atem hält und in Ungewissheit. Ah, hätte ich, könnte ich noch, müsste ich nicht noch das, wäre das nicht okay, früher war es besser und so.
Genau, Bernie, du musst nicht nur deine Gegenwart optimieren, du musst auch noch deine Vergangenheit optimieren.
Ja, was das für ein Druck wäre.
Ne? Ja, stimmt.
Und der Buddhismus sagt uns ja, bleib ruhig.
Bleib ruhig.
Also mit dem, was jetzt ist.
Der Buddhismus
mit dem,
und dein Hirsch.
Ja, und mein Hirsch. Mit dem, was sein wird und mit dem, was war. Und das ist eine Philosophie. Das ist auch ein bisschen meine Motivation für das Buch, was ich schreibe oder auch nie rauskommen wird. Man weiß es nicht. Ne?
Und die Zukunft, muss ich dir sagen, ich habe kein Reiseziel in der Zukunft.
Ja.
Außer vielleicht manchmal so kurzfristig.
Was sind denn deine Top 3 Reiseziele?
Das, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt noch nicht als die ersten zwei.
Nein.
Nee, das muss erste konkret mal meine sein. Kindheit, wo ich dann anfange, das war.
Kindheit wo? Du musst geografisch, du musst ein bisschen präzise sein.
Damals, die Kindheit in Siegen, die ersten 9 Jahre, das war schon besonders schön. Das war schon ein ziemliches.
Also da würdest du eher im Sinne von, da war es schön, noch, da möchte ich wieder
da hin. War's schön, da war es auch schön, da waren auch, sag ich mal, alle noch am Leben, so, also das war schön.
Okay, gut, super. Zeitreiseziel. Platz 2.
Platz 2, würde ich mal sagen, jetzt gebe ich mich mal gebildet und sage, ich hätte gern mal klassische Musik gesehen, vielleicht als wenn du Musik hören wolltest, musstest du ein Konzert gehen, weil du es nirgendwo anders anmachen konntest und das war der heißeste Scheiß, der damals lief und irgendein Mozart-Konzert zum ersten Mal aufgeführt, bis das da mal dabei zu sitzen.
Aber da wünschst du dich in eine gut betuchte Rolle, weil so einfach bist du nicht in den Genuss von Mozart-Konzert gekommen, glaube ich.
Meinst du, es ist unlauter, das zu tun?
Nein, ich sag nur. Nee, das trägt sich, das musst du miterzählen, dass du quasi gern zur Wiener Hofgesellschaft gehört hättest.
Wahrscheinlich, ja.
Aber genau. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei dir.
Ja, natürlich.
Wiener Hofgesellschaft.
Ja. Ja, und das dritte, nächsten Montag für den nächsten Brennerpass, Bernie. Da wünsche ich mich schon.
Da wünsche ich jetzt schon.
Sobald der Brennerpass hier vorbei ist, warte ich ja eine Woche auf den nächsten Brennerpass.
Okay. Na, servus, Rüdiger.
Na, servus. Das ansonsten muss ich sagen,
ganz elegant aus der Affäre gezogen.
Macht mir die Zukunft, ich so jetzt 500 Jahre in die Zukunft, 1000 Jahre in die Zukunft, wenn ich das jetzt hier einstellen müsste auf der Zeitmaschine, hätte ich so ein bisschen Angst, dass das eine Reise ins Nirgendwo wird.
Also, dass da nichts mehr ist, oder?
Ja, die Zukunft macht mir dann doch ein bisschen Angst, muss ich dann vielleicht dann letztendlich doch sagen. Nee, es macht mir nicht, nee, eigentlich nicht, aber wenn ich drüber dachte, es könnte auch schief gehen.
Du setzt dich in die Zeitmaschine, Schlegelstraße 3000.
Ja.
Und du denkst so, hier ist nur schwarz, hier ist nichts, wir müssen uns vertan haben.
Müssen einen Fehler gemacht haben. Ja. Guck mal, da.
Schlegel 3000. Oh Gott. Okay, Rüdiger, wir kommen zu On a Lighter Note, unsere Lieblings-Zeitreisefilme.
Ah, endlich, da habe ich jetzt was.
Ich habe eine Top 5, bei mir ist aber plötzlich eine Top 10 geworden, also deshalb mache ich ein paar Honorable Mentions und die Top 5. Du fängst an.
So kenne ich dich. Verstehe.
Ich kann anfangen.
Ich mache euch. Pass auf, ich habe 5, weil du mich drauf gebracht hast und weil ich im letzten Brennerpass mir der Titel nicht eingefallen ist, Edge of Tomorrow.
Mhm.
Das ist auch ein Genre der Zeitschleife.
Ja, da habe ich auch noch was dazu.
Ja, Zeitschleifen sind auch irgendwie gut.
Und auch irgendwie nicht.
Und irgendwie auch nicht?
Ja.
Und irgendwie kennt ich. Ich frage mich, ob irgendwann ein neues Genre der Zeit.
Du warst eher skeptisch bei dem Film? Auch gerade, weil es ein Tom Cruise-Film ist, ne?
Natürlich, wer ist das nicht?
Ja.
Ich finde, das gehört dazu. Man muss, ja.
Was überzeugt dich letztlich an dem Film?
Dass mich Tom Cruise dann letztendlich doch wieder gekriegt hat. Und Emily Blunt.
Emily Blunt ist einfach fantastisch. Aber ich finde halt auch, man muss Tom Cruise immer zugutehalten. Das habe ich auch schon ein paar Mal über Mission Impossible gesagt. Und auch letzte Sendung, er hat immer so ein bisschen was Fragiles. Das würde er gleich in sich zusammenbrechen irgendwie. Und dann mastert er natürlich trotzdem alles so. Das mag ich bei einem Actionhelden. Ich mag nicht Tom Cruise, aber ich mag das, was er so porträtiert.
Naja, das ist ja, es gibt ja immer Schauspieler, die einem besser gefallen, als man es eigentlich möchte.
Ja, und wenn er nicht so fragil wäre, dann wäre er auch nicht bei Scientology.
Ja.
Okay.
Jetzt weißt du es.
Platz 4.
Und jetzt kommt, glaube ich, nee, es stimmt, es kommen nicht nur noch Komödien, aber und täglich grüßt das Murmeltier. Ich mag ihn wirklich gerne. Ja. Und dann wären wir wieder bei Zeitschleife. Und es war das Erste, was ich in diese Richtung gesehen hat. Ich kannte das nicht. So. Irgendwie war das neu damals. War es vielleicht auch. Und ich finde den auch immer noch gut. Ich habe den jetzt noch nicht mal gesehen. Ich finde ihn gut.
Und es gibt ja quasi ein Update von täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Wir haben ihn gerade gesehen. Palm Springs.
Genau.
Ja.
Den hätte man auch pass auf. Mein Platz 4 ist untäglich grüßt Palm Springs.
Sehr gut, ja.
Ja.
Sehr gut.
Platz 3, weil er einfach natürlich erwähnt werden muss. Und Platz 3 finde ich solide für den. Das ist eine stabile Position für Zurück in die Zukunft.
Mhm.
Und ich rede nur vom ersten Teil.
Mhm.
2 und 3, nett, hat man mitgenommen, aber
Also, ich habe ihn auch in meinen Honorable Mentions, und zwar Teil 2.
Das ist der im Wilden Westen, ne?
Nee, Teil 2 ist der in der Zukunft.
Also, der in der Zukunft, richtig. Ja, genau. 3 ist im Wilden Westen, ja.
Mir ist klar, dass 1 wahrscheinlich der beste Film ist von den 3, aber 2 war so 2, der ging so all out, da waren sie einfach, da haben sie, überleg doch mal verrückte Sachen.
Da war es so ein bisschen.
Und haben sie durchgezogen, die verrückten Sachen.
Genau.
Mittlerweile ist er mir zu verrückt. Und Teil 3 habe ich auch im Kino gesehen, fand ich eigentlich langweilig.
Mhm. Ja, leider.
Jetzt, wo ich ein bisschen Western-Fan bin und ein bisschen die Ruhe von Teil 1 schätze und Teil 2 mir eigentlich ein bisschen zu bunt ist, weiß ich Teil 3 wieder ein bisschen mehr zu schätzen.
Mhm.
Hab's vor kurzem auch alle also ein bisschen so mit einem Auge mitgeguckt beim Kind und Teil 3 ist nicht so schlecht.
Okay.
Gut, dann Platz 2.
Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart.
Das ist der, wo sie die Wale retten?
Das ist der mit den Walen.
Herrlich, und gute Wahl.
Der ist wirklich gut. Ja. Der ist wirklich gut. Der ist auch witzig. Der hat eine gute Story. Das hatte ich ganz vergessen, aber die sind nicht mit der Enterprise unterwegs, sondern mit einem gekaperten Bird of Prey.
Ja.
Mit dem klingonischen Schiff.
Wunderbar, Rüdiger.
Ist herrlich. Ist wirklich, wirklich ein guter Film, finde ich.
Hatte ich nicht am Schirm, aber freut mich, dass du den erwähnt hast. Das ist nämlich wirklich ein schöner Film.
Ja.
Und Leonard Nimoys beste Spock-Rolle, finde ich.
Ja.
In allen Star Trek-Filmen.
Und was mir an dem auch gefällt, ist, ja, dieser Aspekt auch mit den Walen. Mich kriegt das total am Anfang dieses
Ökofilm auch, ne?
Ja, wirklich. Ja. Ist ein Ökofilm. Dass dieses Ding angeflogen kommt und die Erde bedroht und sendet diese Geräusche aus und die sagen so, keiner von uns kann entschlüsseln, was dieses Ding meint, was diese Botschaft für uns zu bedeuten hat. Und Spock sagt so typisch spockig halt, naja, so, das ist natürlich mal wieder menschliche Arroganz zu denken, dass die Botschaft für die Menschen bestimmt ist. Und dann kommt natürlich raus, die Botschaft ist für Wale bestimmt und die Wale sind längst ausgestorben. Und auch wie es zurückgereist wird in die Zukunft, entspricht genau dem, was ich eben gesagt habe. Mit Lichtgeschwindigkeit ein paar Mal um was mit einer großen Masse zurück. Und schon reist du zurück. Herrlich. Gut. Und Platz 1
ist. Ganz kurz noch.
Ja.
Weil natürlich, was ich auch sehr gut finde, habe ich nicht in meinen Top 5, aber auch Star Trek, der erste Kontakt. Auch eine ganz herrliche, sehr, 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 sehr charmante Zeitreise drin.
Der erste Kontakt.
Im Zusammenhang mit den Borgs ist für mich der beste Star Trek-Film.
Ja, finde ich auch.
Ja, schön, dass wir freue mich, dass wir über beide Filme jetzt damit reingewurschtelt haben.
Schön.
Sehr schön.
Gut. Und Platz 1, Terminator 2.
Ja, da ist mein Platz 2, aber ist natürlich tatsächlich eine Wucht, der Film.
Ja.
Ich habe übrigens den aktuellen Terminator vor kurzem gesehen.
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Nein, der soll ganz gut sein, ne? Sag ich mal so salopp.
Ja. Du wolltest ihn damals ja im Kino mit mir sehen, aber dann kam uns Corona, glaube ich, auch
ein bisschen. Dann kam,
Er ist okay. Ist ganz okay.
Mhm.
Die vielen Frauen darin machen einen besseren Job als die Männer in den Jahren vorhin, vor ihnen bei den Terminator-Filmen. Aber es ist irgendwie halt, Zeitreisefilme, gerade wenn sie Sequels und Prequels haben, Zeitreisefilme sind eh schon ein bisschen sehr komplex, und konvex. Mhm. Und wenn man sie dann noch weiterführt und so, irgendwann ist es ein Gewurschtel, irgendwann wird es kuddelig, muddelig und dann.
Der Witz ist mit Zeitreisefilmen, ich möchte es irgendwie mit ein, zwei Sätzen erklärt haben, wie man sich die Sache denkt. Und dann möchte ich die Zeitreise an sich sehen. Ich möchte nicht zu viel Erklärung.
Und ich möchte auch nicht, dass mir selbst zu viel Widersprüche auffallen.
Ja.
Bei Avengers Endgame, da gab es auch eine entscheidende Zeitreise.
Mhm.
Und da toller Film, keine Frage, aber dann irgendwann fallen mir da zu viele Widersprüchlichkeiten auf. Oder bei Tenet zum Beispiel auch, es ist jetzt Spoiler, ganz kurz mal weghören, 30 Sekunden. Die Frau reist doch auch in die Zeit zurück, um den Erz, um Kenneth Branagh irgendwie eins auszuwischen.
Ja.
Und dann verstehe ich aber nicht genau, warum die sich nicht komisch bewegt oder für die muss doch die Zeit rückwärts
laufen. Habe ich auch gedacht, ja.
Aber genau. Und Spoiler zu Ende. Und ich möchte nicht, dass mir so Sachen auffallen in Filmen, weil dann reißt es mich raus. Ich lasse mich gerne auf eine Zeitreise-Illusion ein. Das kann auch echt ein bisschen nonsensisch sein. Das stört mich gar nicht. Aber dann möchte ich nicht, dass mir Widersprüche auffallen. Dann soll es irgendwie schön smooth sailing möchte ich dann haben.
Ja.
Okay, gut. Jetzt hast du zwei Filme erwähnt, die ich auch mal in Top 5 habe.
Mhm.
Deshalb erwähne ich jetzt tatsächlich meine Honorable Mentions. Ich habe auf Platz, er ist ja kein Platz mehr. Erste Honorable Mention ist Looper.
Ja.
Hast du den gesehen?
Nein.
Das ist ein guter Film.
Ja.
Looper ist ein Film mit Bruce Willis und tatsächlich ist es ein Film, der von Rian Johnson ist.
Ach.
Der Star Wars Regisseur und Knives Out Regisseur.
Ja.
Der wahnsinnig originell ist und wirklich ziemlich bonkers. Aber was er so, also dieses Zeitreise-Ding, das nimmt er sehr ernst. Und Looper sind Auftragkiller, die durch die Zeit reisen für so ein Syndikat. Und ich glaube, es gibt, ein geschlossener Loop ist, wenn man in der Zeit wenn man quasi in der Vergangenheit jemanden umbringt, der einem in der Gegenwart Ärger bereitet.
Mhm.
Und da spielt auch unser Freund, wie heißt er, Joseph Gordon-Levitt mit und Bruce Willis und Emily Blunt. Rüdiger, es ist wirklich ein guter Film. Es ist wirklich ein verdammt amüsanter Film.
Mhm.
Okay, Zurück in die Zukunft hatte ich schon erwähnt. Ein meist missachteter Zeitreisefilm ist Armee der Finsternis.
Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn nie gesehen, nein.
Tanz der Teufel Teil 3, wenn man so will.
Mhm.
Sam Raimi-Film und der Protagonist reist in das Mittelalter, und um es da nochmal dem Bösen die Ohren lang zu ziehen.
Mhm.
Sehr amüsanter Film.
Mhm.
Sehr gut fand ich Source Code mit Jake Gyllenhaal. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Mhm.
Ein toller Film über alles, was man dazu sagt, ist eigentlich ein Spoiler.
Mhm.
Es geht um ein Zugunglück und es geht auch um eine Zeitschleife, wenn man so will.
Okay.
Sehr guter Film. Platz 5, ich wollte einen Superheldenfilm drin haben.
Achso, du hast bei 10 angefangen, alles klar.
Nee, das war das.
Ja. Okay, jetzt
war nicht keine Reihenfolge.
Jetzt wird es ernst, jetzt Crunch Time.
Ja. Also selbst wenn ich jetzt was gesagt habe, eigentlich keine bestimmte Reihenfolge. Jetzt geht die Reihenfolge los.
Okay.
Platz 5, X-Men Days of Future Past.
Mhm. Ja.
Wirklich sehr schöner X-Men, einer der besten X-Men-Filme und ein
Zeitreisefilm. Sehr guter Titel auch.
Ja. Also von einem Comic inspiriert, was ich damals gelesen habe. Das Comic mochte ich sehr gerne.
Mhm.
Platz 4, Time Bandits.
Time
Bandits.
Monty Python, ne?
Terry Gilliam.
Ach so, natürlich.
Ja.
Den habe ich nie gesehen.
Wirklich nicht?
Nein.
Es ist ein ziemlich verrückter und ziemlich liebenswerter Zeitreisefilm.
Mhm.
Mit ich würde tatsächlich sagen, es ist eine sehr coole, wenn auch kurze Sean Connery-Rolle in dem Film.
Ah, okay. Der weil, 90 jetzt geworden ist, ne?
Ja, genau. Man hört und sieht nichts von ihm, aber man weiß, dass er noch lebt, ne?
Na, immerhin.
Ja. Platz 3 cheat ich ein bisschen, weil es ist kein Film, sondern es ist eine Serie. Es war einmal der Mensch.
Oh, habe ich ja eben vorhin kurz angesungen. Ich mochte schon den Titel. 1000 Jahre sind ein Tag. Udo Jürgens war das.
Es hat mich als Kind endlos fasziniert. Tatsächlich die Vorstellung, einfach mal schnell, daher kommt auch mein altes Rom, Zeitreiseziel, einfach mal schnell hier hin zu düsen und zu checken, wie war es da.
Ja.
So Archäologen durch die Zeit zu sein.
Fantastisch. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das zu nehmen. Und ich mochte auch, dass egal in welcher Epoche, es waren immer die gleichen Figuren. Es gab immer den großen Breiten, die hatten immer andere Klamotten an, der Epoche entsprechend, aber es waren immer die gleichen Figuren.
Da steckt natürlich auch eine gewisse Gesellschaftskritik.
Ja.
Weiß nicht, ob es so gemeint war. Ich glaube, es war eine japanische Serie.
Ich weiß es gar nicht.
Ich google es jetzt
mal schneller. Ich hätte auch ein Buch dazu. Oh, ich hätte das Buch gerne wieder.
Ich google es jetzt mal nach, weil ich kann jetzt nicht sagen, es war japanisch und dann stimmt es gar nicht. Es war einmal der Mensch. Französische Zeichentrickserie.
Aha.
Ja, sowas nämlich, genau.
Ach.
Nee, Französisch-Japan, jetzt. Siehst du? Okay. Eine Co-Produktion. Ansonsten habe ich auf Platz 2 Terminator 2, natürlich. Mhm. Also diese Szene, wo der nukleare Holocaust irgendwie losgeht, gleich am Anfang.
Oh ja, stimmt.
Der wird da nochmal rezitiert im neuen Terminator und Still Sends Chills Down My Back.
Auf jeden Fall.
Und ja, Groundhog Day ist mein erster.
Ach ja.
Das ist meine Nummer 1.
Ach, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja.
Wie schön.
Ja.
So, pass mal auf. Es ist fast interessant, welche Filme wir nicht genannt haben. Fällt mir gerade mal so auf.
Ja.
Oder auch uns gerade so als Netflixianer und Seriengucker.
Netflixianer ist gut.
Mhm. Ja. Umbrella Academy hat mich auch nicht so gekickt. Dich offensichtlich auch nicht.
Nee, gar nicht.
Ja.
Nee, gar nicht. Mhm. Nee, das wäre vor 10 Jahren lustig gewesen. Aber jetzt ist irgendwie so viel zum Thema Superhelden so viel gemacht und so viel.
Ich finde es dann auch insgesamt zu träge. Ich hatte mir nicht.
Und es gibt The Boys.
Und es gibt verdammt nochmal The Boys.
Ja.
Ja, stimmt. Und ich weiß noch, Umbrella Academy und die erste Staffel The Boys. Also ich war mit Umbrella noch nicht durch, habe mich so ein bisschen durchgekämpft. Da fing The Boys, glaube ich, schon an. Da so kann ich jetzt aber zeitlich auch völlig daneben liegen. Da gibt es bei mir eine Zeitverschiebung. Übrigens, Dinge, wo wir daneben gelegen haben, wir müssen es jetzt nochmal kurz sagen.
Ja.
Christina Boganski, wir haben ja schon letztes Mal aufgeklärt, dass sie natürlich recht hatte mit dem Triple.
Ja.
Wir haben aber es tatsächlich geschafft, letzte Woche noch einen draufzusetzen. Weil unser zweiter Gast, Nina Gnädig, hat gesagt, warte mal, 2000 Triple, da habe ich auch eine Geschichte. Und wir so, ja, das kannst du ja gleich erzählen, dann machen wir gleich ein Interview. Dazu haben es natürlich nicht mehr erwähnt. Und dann erzählt mir Nina Gnädig nach dem Podcast, dass sie den Pokal an die Bayern überreicht hat an dem Abend. Sie war so wahrscheinlich im gleichen Raum wie unser erster Gast, Christina Boganski. Also auch da haben wir uns, und was will uns das Schicksal auch damit sagen?
Ja, das Thema Fußball einfach.
Ja, das Thema Fußball und
Frauen überlassen.
Dass wir vielleicht den Frauen auch zuhören sollten.
Ja.
Dass ich jetzt schon wieder von unserem Schicksal rede, ist auch schon wieder in die falsche Richtung gedacht. Ja. Aber ja.
Wobei Nina gesagt hat, sie wollte tatsächlich nicht von dem Thema, sie wollte es nicht erzählen anfangs, weil sie nicht von dem Thema Anti-Corona-Demo,
okay.
Querdenken-Demo ablenken wollte.
Stimmt.
Ja.
Naja.
Okay.
Ja, oder zum Beispiel, pass auf, welchen Film wir auch nicht genannt haben, vielen Leuten fällt das wahrscheinlich als der Klassiker überhaupt ein und es ist auch wirklich, man weiß ja lange nicht, dass es ein Zeitreisefilm ist und wenn es an einem klar wird, ist es ein irrer Effekt, Planet der Affen.
Natürlich. Rüdiger, der erste Planet der Affen. Ne?
Ja, der ist schon.
Ich glaube, ich hätte daran gedacht, ich hätte ihn auf die Liste gesetzt. Weil dieser Twist, es gehört wirklich zu den besten Twists der Filmgeschichte.
Auf jeden Fall. Auf jeden fucking Fall.
Mann.
Ansonsten, wenn ich so über Zeitreise nachdenke, irgendwie, das finde ich, macht auch ganz viel aus, wenn wir es geguckt haben. The Watchmen ist nicht wirklich eine Zeitreise-Geschichte, aber die Figur des Dr. Manhattan ist ein Zeitreisender auch.
Hm.
Beziehungsweise er ist kein Zeitreisender, er ist so ein Gleichzeitiger.
Ja.
Und das macht viel von seiner Faszination aus.
Er hat sich aber praktisch einfach diese fehlende letzte Dimension, die vierte, wie man gerne sagt, einfach erschlossen.
Zu eigen gemacht. Ja.
Und insofern bewegt er sich nur in anderen Parametern.
Ja.
Aber für ihn ist es Alltag.
Ja.
Business as usual.
Business as.
Was für eine tolle Serie eigentlich im Nachhinein auch, ne?
Watchmen.
Ja.
Ja, denke ich immer wieder dran.
Ja.
Das ist eine irre gute Serie.
Und jetzt ist auch viel mehr Amerikanern und uns bewusst, was ist Black Wall Street Massaker eigentlich.
Das in Tulsa.
Ja.
Ja.
Mhm. Gut. Das war's für heute. Ich bin sehr zufrieden mit der Sendung. Du?
Ja. Schön. Freut mich. Ich auch.
Ja. Hatte viel Spaß.
Sehr gut. Mich auch.
Okay. Ich hoffe, ihr auch.
Ist auch meine Affirmation für today, dass ich Spaß habe.
Ja. Und jetzt kannst du direkt losreisen zum nächsten Montag, Brennerpass.
Gut. Dann sehen wir uns ja gleich.
Genau. Bis denn.
Tschüss.